Jo, wir haben beredet dort, wie in den Tungenrede wurde. Und wenn ihn jemand dort nicht versteht, dann wird wie was sagen. Verstehen alle. Na, wie wird Lothar? Ich glaube, verstehen alle. Ich möchte auf das Buch hinweisen, eine Auslegung des ersten Korintherbriefes von mir, und ich bin dort besonders ausführlicher auf schwierige Stellen eingegangen. Das heißt, auch gerade auf das Kapitel 12 bis 14 bin ich ausführlicher eingegangen als auf andere Stellen vielleicht, weil es doch nicht ganz einfach ist, habe auch versucht, ausführlicher den geschichtlichen Kontext darzustellen. Der erste Korintherbrief kann man da hinten kaufen, ich glaube heute zum Sonderpreis für 20 Euro statt sonst 21,80. Und dann habe ich auch noch so Informationen von der STH Basel. Könnt euch gerne da orientieren und für die Arbeit beten, so mit der Beilage. Eine Beilage Demut als christliche Lebensweise, was wir von Paulus lernen. Eine Ausführung von mir war letztes Jahr ein Vortrag an der Abschlussfeier. Kann man sich also gerne am Büchertisch bedienen. Da sind auch noch andere Bücher. Hoffentlich helfen Sie, dass man das, was wir jetzt gehört haben, auch noch vertiefen kann. Es ist ja immer gut, wenn man beides hat, schriftlich und auch mündlich. So, wenn man mündlich hört, dann kann man auch mal Rückfragen stellen, was man beim Schriftlichen oft nicht kann. Ja, aber jetzt haben wir noch ein schwieriges Kapitel vor uns. Und wir werden das nicht ganz durcharbeiten, aber ich möchte doch Vers 1 bis 25 lesen aus 1. Korinther 14, die Verse 1 bis 25. Ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen die Grundlage dafür haben, das besser einordnen zu können. Der Heinrich hatte Probleme damit, die Unterscheidung zwischen Zunge und Sprache ins Russische zu bringen, zu übersetzen, weil es diese Unterscheidung da offenbar auch nicht gibt. Und wenn ich sage, wir können nicht in Zungen reden, dann ist es schwer, das in Russisch auf Russisch auch noch wieder so nachvollziehen zu können. Also Heinrich muss das jetzt nicht übersetzen. Ne? Strebt, ab Vers 1, strebt nach der Liebe. Eifert, also das muss man im Kopf haben, das schreibt Paulus nach Kapitel 13, wo er sagt, alles ist nichts ohne die Liebe. Und wer die Liebe hat, strebt nach der Erbauung. Strebt, wörtlich heißt, folgt die Liebe nach. Folgt der Liebe nach. Eifert aber nach den geistlichen Gaben. Besonders aber, dass ihr prophetisch redet. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, im Geist redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, redet für die Menschen zur Erbauung und Ermutigung und Tröstung. Wer in einer fremdartigen Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, erbaut die Gemeinde. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr noch, dass ihr prophetisch redet. Wer aber prophetisch redet, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass es übersetzt wird, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Jetzt aber, Brüder, Geschwister, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich zu euch reden würde in Offenbarung und Erkenntnis und prophetische Rede und Lehre? Doch auch die tönenden leblosen Dinge, Flöte oder Harfe, wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wie wird man erkennen, was geflötet oder geharft wird? Denn auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache oder durch die Zunge nicht eine verständliche Rede gebt, so soll man erkennen, wie soll man erkennen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Es gibt zum Beispiel so viele Arten von Stimmen in der Welt und nichts ist ohne Stimme oder stimmlos. Wenn ich aber die Bedeutung der Sprache nicht kenne oder der Stimme, so werde ich dem Redenden ein Barbar sein und der Redende wird für mich ein Barbar sein. So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreicht seid zur Erbauung. Darum, wer in einer Sprache redet, bete, dass es auch übersetzt werde. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtlos. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, ich will aber auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, will aber auch Lob singen mit dem Verstand. Denn wenn du mit dem Geist preist, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen annimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst? Denn du sagst wohl Gott gut Dank, aber der andere wird nicht erbaut. Ich aber danke Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand oder verständlich reden, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in einer Sprache. Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit, seid Unmündige, am Verstand aber Erwachsene. Es steht im Gesetz geschrieben, ich will durch Laute mit fremder Sprache und mit Lippen Fremder zu diesem Volk reden, und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen. Das prophetische Reden aber nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen redeten und es kommen Unkundige und Ungläubige herein, werden sie doch sagen, dass ihr von Sinnen seid. Wenn aber alle prophetisch reden und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene des Herzens wird offenbar und so wird er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Ja, ich hoffe, dass das, was ich vorher ausgeführt habe, ein bisschen hilft, das einzuordnen. Also wie gesagt, Paulus knüpft hier direkt an den Schluss von Kapitel 12 an, wo er sagt, eifert nach den größeren Gaben, aber ich will euch einen weit übertrefflicheren Weg aufzeigen. Und das ist der Weg der Liebe, wo er dann am Schluss sagt, die Liebe ist die größte und jetzt wissen wir auch warum. Weil eben die Liebe die Grundlage ist, dass meine Dienstfähigkeiten, meine Gnadengaben richtig eingesetzt werden. Und die Liebe ist die Frucht des Geistes. Das heißt, wer die Liebe hat, der ist geistlich. Und wer die Liebe hat, der wird seine Gaben einsetzen zum Bau der Gemeinde. Ob ich geistlich bin oder nicht, zeigt also nicht, wird nicht daran sichtbar, welche Gabe ich habe, sondern wie ich sie einsetze. Ein ganz großer Unterschied zwischen Geistesgaben und Geistesfrucht. Alle haben die gleiche Geistesfrucht, aber nicht alle haben die gleiche Geistesgnade oder Paulus sagt Gnadengabe. Das ist ein Unterschied. Trachtet nach der Liebe und dann, sagt er, dann eifert nach den größeren Gaben, aber vor allem nach dem prophetischen Reden. Weil das eine verständige Verkündigung des Wortes Gottes ist. Was ist prophetisches Reden? Die Übersetzung Weissagung ist vielleicht in dem Sinn missverständlich, weil wir da nur an Vorhersagen denken. Aber wenn die Bibel vom prophetischen Reden spricht, dann meint sie einfach die Verkündigung des Wortes Gottes. Sehr nahe an der Lehre, stärker mit der Betonung, die Verkündigung des Wortes Gottes für uns heute. Und natürlich sprechen die Propheten auch die Zukunft an im Alten Testament. Aber ein Prophet ist im Alten Testament Sprachrohr Gottes für das Volk. Das Wort Prophet heißt auf Hebräisch entweder Berufener oder Rufender. Das heißt, ein Berufener Gottes, der im Auftrag von Gott ruft für das Volk. Das ist ein Prophet, der an das Wort, an den Bund erinnert und sagt, dass sie umkehren sollen. Israel sagt, dass sie umkehren sollen. Und dann auch die Zukunft ankündigt im Alten Testament. Also in dem Sinn sagen sie eben auch die Zukunft vorher. Aber das ist nur ein Aspekt. Da heißt es hier, denn wer in einer Sprache, heißt bei mir in der Elberfelder Bibel, wer in einer Sprache redet, für Reden steht hier nicht ein Wort, das abgeleitet ist von Logos. Logos heißt auch Vernunft. Also kein Wort, das heißt, ich denke und rede. Sondern eben hier ist das Sprachenreden der Korinther angesprochen. Oder das sogenannte Zungenreden. Und wo das herkommt, haben wir ja vorher gehört. Eben, dass es heidnischen Hintergrund hat. Das ist zu beachten. Und wenn Paulus hier sagt, in einer Sprache, dann heißt es eine fremdartige Sprache. Also hier eben ist das sogenannte Zungenreden der Korinther angesprochen. Was tut er? Er redet nicht. Die eine Übersetzung heißt zu Menschen, die andere Übersetzung heißt für Menschen, beides ist möglich. Und die andere, sondern er redet zu Gott oder für Gott. Was ist gemeint? Nun, vom Zusammenhang ist eher mit für zu übersetzen. Und eine Parallelstelle finden wir gewissermaßen im 2. Korinther 5, 13. Im 2. Korinther, Paulus daran anknüpfen kann und sagt, wenn ich außer mir bin, in Ekstase, im Trancezustand, dann bin ich's für Gott. Das ist ein bisschen eine Ironie, weil Paulus seinen Verstand gebraucht hat. Aber so waren es die Korinther, das ist eine Anspielung. Aber sagt, und wenn ich bei gesundem Menschenverstand bin, bei klarem Denken, dann bin ich es für euch. Und das ist, was Paulus will. Er will, wenn er in Korinth ist, wie jetzt in Almersbach, da will er gesund denken. Das heißt, das Gegenteil vom Trancezustand. Trancezustand heißt in Verzückung sein. Nicht mehr klar denken, ne? Und das geschah in den Mysterienkulten zum Beispiel oder in einem Ekstase. Paulus sagt, er spricht nicht für Menschen, sondern für Gott. Warum? Niemand versteht das, wörtlich niemand hört. Warum hört niemand zu? Sie hören es wahr, sie nehmen es akustisch wahr. Sie können nicht verstehen, ne? Es bringt nichts. Und da sagt Paulus, er spricht im Geist Geheimnisse. Was für ein Geist ist das? Klar, der Heilige Geist. Ne? Und der Heilige Geist macht ganz sicher keinen Unsinn. Wenn Paulus im 1. Korinther 14 vom Geist spricht, dann meint er immer den menschlichen Geist. Er sagt nachher, mein Geist betet, nicht Gottes Geist. Mein Verstand ist fruchtlos. Und nachher sagt er, der Geist der Propheten ist den Propheten unterordnet. Also sagt Paulus hier, damit meine ich in diesem Kontext, bei euch ist es so, wenn jemand in Zungen redet, was ja gar nicht geht, in einer fremdartigen Sprache genauer übersetzt, in einer fremdartigen Sprache redet, wie es bei euch jetzt praktiziert wird, dann redet er in seinem Geist. Wir würden sagen, in seiner Psyche redet er Geheimnisse, Mysterion, griechisch. Paulus sagt aber in Kapitel 13, Vers 2, wenn ich jedes Geheimnis wüsste und ich hätte die Liebe nicht, es wäre alles wertlos. Alles in diesem Kontext zu verstehen. Niemand hört zu, weil niemand versteht und es erbaut nicht. Und da sagt Paulus weiter, wer aber prophetisch redet, redet für Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Prophetisch redet, erbaut, ermahnt, tröstet. Wenn es verstanden wird. Ja? Und dann Vers 4, wer aber in einer fremdartigen Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, erbaut die Gemeinde. Ich habe es vorher schon angedeutet, aufgrund von diesem Vers leiten viele ab, dass sie sagen, Zungenreden ist eine Gabe der Selbsterbauung. Ja, da braucht es keine Übersetzung. Da brauchst du auch keine Gabe der Übersetzung. Und Paulus hat aber gesagt, es gibt verschiedene Arten, Familien, Geschlechter von Sprachen als Gabe. Und es gibt die Gabe der Übersetzung. Nun, warum sagt Paulus das? Und ich meine, dass Paulus hier wiederum an die Situation in Korinth anknüpft. Wenn bei euch in Zungen geredet wird, dann trachtet man danach, sich selbst zu erbauen. Das soll aber nicht sein. Denn jeder soll die ganze Gemeinde erbauen. Jeder spricht da sowas für sich, niemand versteht, die Gemeinde hört nicht zu, es bringt nichts. Wir kommen ja nicht zusammen, um uns selbst zu erbauen. So soll es auf jeden Fall nicht sein, sondern um uns als Gemeinde zu erbauen. Sonst können wir das zu Hause machen, nicht? Denk, so verstehe ich das auf jeden Fall. Dann sagt Paulus, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen, in der Mehrzahl, zu beachten, redet. Aber, dass ihr noch mehr prophetisch redet, wer prophetisch redet, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass es übersetzt wird, damit die Gemeinde als Ganzes Erbauung empfange. Also Paulus hat nichts gegen Reden in Sprachen, aber es soll übersetzt werden, sonst bringt es nichts. Wenn hier Russisch gepredigt wird, gut, also manche verstehen, manche nicht. Die anderen haben nichts davon. Aber wenn ich hier auf Spanisch plötzlich anfange zu reden, dann verstehen wahrscheinlich die wenigsten. Ja. Ja, in der ersten Pfingstgemeinde auch, aber da haben sie verstanden. Ne? Kapitel 2 in der Apostelgeschichte kommen wir es nach. Ich habe schon verstanden, ja. Aber dort, ich sage in der ersten Pfingstgemeinde auch, nur da haben sie verstanden, das ist der Unterschied. Also, und das will Paulus auch, dass verstanden wird. Wenn wir so weit sind und so weit einig sind, dann haben wir schon viel erreicht, ne? Also was hier gesagt wird, sollen alle verstehen, damit alle erbaut werden, damit alle ermutigt werden, getröstet. Das ist das Ziel. Was sagt Paulus weiter in Vers 6? Jetzt aber, Brüder, das gleiche Wort, Brüder, griechisch, kann auch Geschwister heißen. Wenn ich zu euch komme, nach Korinth, und in Sprachen, wieder die Mehrzahl. Paulus, wenn er von sich spricht, spricht er jeweils hier in der Mehrzahl. Ich spreche mehr in Sprachen als alle, nicht in einer fremdartigen Sprache. Das wird meistens gar nicht beachtet. Kann man leider oft auch aufgrund der Übersetzung nicht. Aber das ist hier wichtig. Paulus spricht in verschiedenen Sprachen, aber sagt, wenn ich zu euch kommen würde nach Korinth, wo alle die Mehrheit auf jeden Fall Griechisch versteht und ich würde Hebräisch sprechen, es würde gar nichts bringen. Ich könnte dann noch eine Stunde predigen oder zwei und drei, bis alle eingeschlafen sind, aber bringen würde es nicht. Was würde es bringen? Was würde es nützen? Gar nichts. Wenn ich zu der Gemeinde rede, in Offenbarung, in Erkenntnis und prophetische Rede und Lehre, das ist, was Paulus will. Doch, Vers 7, auch die tönenden, leblosen Dinge, Flöte oder Harfe, wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wie soll man erkennen, was geflötet oder gehaft wird? Das ist ein Bild, das Paulus mit Kapitel 13 aufnimmt. Er sagt, wenn ich spiele, das heißt dort, wenn ich keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz und eine schallende Zimbel. Eine schallende Zimbel. Also wenn ich hier raufschlage, wisst ihr vielleicht, er ist jetzt wütend oder was? Hä? Nein, ich bin nicht. Kein Grund. Aber ihr hört das, ihr nehmt es wahr, wisst nur nicht, was es soll. Hä? Das heißt, wenn ich jetzt mich ans Klavier setze, keinen Kurs belegt, ja, meine Kinder würden sagen, pff, bringt nichts. Kann es vergessen. Sie haben es gelernt. Sie machen Töne raus. schöne Melodien, ich nicht. Das heißt, man kann das damit machen, man kann das damit machen, mit der Stimme genauso. Paulus sagt, man muss verstehen, was das meint, was das bedeutet, was damit gesagt werden soll. Und noch ein anderes Bild, sagt Paulus hier, denn auch, Vers 8, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Das wissen wir aus dem Alten Testament, aus den Mosesbüchern. Je nachdem, wie die Posaune geblasen hat, wussten die Israeliten, auf jetzt in den Kampf oder auf jetzt müssen wir uns versammeln oder auf jetzt geht's weiter. Paulus sagt, wenn jemand die Posaune erschallen lässt und man weiß nicht, was damit mit diesem Ton gemeint ist, wird niemand sich bewegen. Das heißt, es braucht eine Vereinbarung. Sonst schlecht. Das Gegenteil geschah durch den Turmbau zu Babel, wo plötzlich niemand mehr verstand. Der eine sagte vielleicht Ziegel und der andere hat was ganz anderes verstanden. Ich konnte nicht weiterbauen. Wenn ihr meine Sprache nicht versteht, ich sage Liebe und ihr meint was ganz anderes, dann haben wir ein Problem. Ich sage jetzt weiter und ihr geht alle nach Hause, dann haben wir ein Problem. Ein Verständigungsproblem. Braucht eine Vereinbarung. Und es ist wunderbar, dass wir das mit der Sprache haben. Dass wir uns verstehen, hoffentlich. Also, sagt Paulus weiter. Vers 9. So auch ihr Korinther. Paulus sagt hier ganz bewusst ihr. So wie es bei euch praktiziert wird, das Zungenreden, sage ich nochmals, obwohl das gar nicht möglich ist, das Reden einer fremdartigen, komischen Sprache. Wenn ihr durch die Sprache oder durch die Zunge, kann man hier auch übersetzen, nicht in verständliche Rede gibt, wie soll man erkennen, was geredet wird, denn ihr werdet in den Wind reden. Das heißt, euer Reden in einer fremdartigen Sprache ist ein Reden in den Wind. Paulus verwendet diesen Ausdruck noch einmal am Schluss von Kapitel 9 im 1. Korintherbrief. Er sagte, ich bin wie einer Boxer, aber nicht einer, der in die Luft schlägt, in den Wind, ins Leere, sondern der trifft. Wow. Wenn ich das Evangelium verkündige, dann schaue ich, dass ich alles tue, damit ich nicht ein Hindernis bin, meiner Verkündigung. Das ist, was Paulus dort sagt. Also in den Wind schlagen, in die Luft schlagen, das wäre ins Leere. Man würde nicht treffen. Der Boxer muss treffen, sonst verliert er. Also sagt er hier, diese Person redet in den Wind. Es bringt nichts. Vers 10. Es gibt zum Beispiel so viele Arten von, hier steht bei mir in der Elberfelder Sprachen, es heißt Phoné, griechisch Stimme. Das ist hier wichtig, die Unterscheidung. Viele Arten von Stimmen. Und nichts ist stimmlos. Was hatte Paulus in Kapitel 12, Vers 2 gesagt? Ich habe es vorher erklärt. Das gleiche Wort. Ihr wisst, wie ihr früher zu den stimmlosen Götzenbildern hingezogen worden wart. Das ist das gleiche Wort. Ja, wenn man draufhaut, dann haben die auch eine Stimme. Also sind sie auch nicht stimmlos. Aber dort sind sie stimmlos, weil sie keine Sprache sprechen. Ich meine, das Alte Testament ist voll davon. Die Götzenbilder, die nicht reden, die nicht hören, die nicht verstehen. Gott ist anders. Zum Glück. Und nichts ist stimmlos. Wenn ich nun die Bedeutung der Stimme nicht kenne, auch ein Musikinstrument ist nicht stimmlos. Wenn man dann zupft oder bläst und so weiter, dann ertönt eine Stimme. Wenn ich nicht weiß, also wenn ich hier jetzt ans Klavier gehe, dann wisst ihr nicht, ja, ihr solltet singen, aber keine Ahnung, was er da spielt. Ja? Da braucht es schon eben Leute, die begabt sind. Ne? Also so muss man sich das vorstellen. Die Bedeutung, die Kraft eigentlich wörtlich, die Kraft der Stimme. Hier im Sinn, man muss verstehen, die Vereinbarung kennen. So werde ich dem Redenden ein Barbar und der Redende ist mir, für mich ein Barbar. Was ist ein Barbar? Ich weiß nicht, was in der Lutherbibel steht. Griechisch Barbar heißt einer, der spricht. Das waren aus Sicht der Griechen diejenigen, die ungelehrt waren und nicht Griechisch sprachen. Die Ungelehrten. Das Wort verwendet Paulus auch im Römer 1, 14, glaube ich, ist das im Sinn von ungebildet sein. Einer, der nicht Griechisch versteht. Die Weltsprache war Griechisch. Wer nicht Englisch versteht heute, ist ungebildet, so wie ich. Hä? Ja, ein bisschen verstehe ich, aber nicht so. Ja, also sind wir Barbaren. Ne? So war das mit Griechisch damals, noch viel, viel verbreiteter. Natürlich, heute gibt es mehrere Weltsprachen, Deutsch auch, Russisch und was immer. Aber damals war halt Griechisch die Weltsprache und das Weltreich. Und wer es nicht verstand, war eben ein Barbar, war ein Ungebildeter. Und das ist, was Paulus hier meint. Ich wäre ihn ein Barbar, weil, und er für mich, ein Ungebildeter. Er würde mich nicht verstehen, er würde nur brr, 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 brr hören. Nicht mehr. Und ich auch. Bringt nichts. Warum sollen wir zusammenkommen, um brr, 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 ne? Keine Bedeutung. Vers 12. So auch ihr, wiederum, auch ihr, da ihr ja nach den Geistern, heißt es wörtlich, eifert. Nein, wörtlich heißt, da ihr Eiferer der Geister seid. Also im Sinn von Geistesäußerungen. Das sind sie. Die Liebe eifert nicht. Ja? Was? Und darauf liegt im ganzen Kapitel die Betonung, auf was jetzt folgt. Trachtet danach, dass alles zur Erbauung dient. Das war das Problem. Liebe fehlte und Erbauung fehlte. Und gehört eng zusammen. Hä? Liebe und Erbauung. Das war in Korinth das Problem. Ja, und dann kommt noch wiederum ein bisschen schwieriger Text. Vers 13. Darum, wer in einer Sprache redet, in einer fremdartigen Sprache, der bete, dass auch übersetzt werde. Paulus sagt ja nicht grundsätzlich, es ist falsch, was in Korinth passiert. Aber der Maßstab, ob das richtig ist, ist die Übersetzung. Ob die Gemeinde erbaut wird, ob das auch stimmt, was gesagt wird. Das muss ja überprüft werden, wie die prophetische Rede. Muss das auch überprüft werden. Und wenn einer in einer anderen Sprache spricht, dann muss es eben übersetzt werden. Ist nur nicht ganz klar von diesem griechischen Satz hier, dass er es übersetze oder man es übersetze. Ich kann meine Rede jetzt nicht ins Russische übersetzen. Das muss der Heinrich tun. Aber wir haben ja vorher gehört, es gibt die Arten der Sprachen und es gibt die Übersetzungsgabe. Also ist wahrscheinlich gemeint, dass jemand anders dann es auch übersetze. Und das wird ja nachher auch angesprochen, ab Vers 27. Wenn jemand prophetisch redet, dann soll es einer und der andere und maximal drei und alles der Reihe nach. Und so auch mit dem Reden einer anderen Sprache. Und es soll Übersetzung geben und alles der Reihe nach, alles in Ordnung, in einer göttlichen Ordnung, der Reihe nach. Also können wir sagen, das ist jemand anders, der es dann auch übersetzt, weil er es wahrscheinlich nicht selbst übersetzen könnte, möglicherweise. Denn wenn ich, nun redet Paulus in der Ich-Form, vielleicht ein bisschen verwirrend, wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtlos. Das ist die einzige Stelle, wo Paulus davon spricht, dass man in einer fremdartigen Sprache betet. Frage ist, was meint Paulus mit dem Ich? Paulus verwendet das Ich oft im Stilform, das heißt nicht in Bezug auf sich als Person, sondern auf eine gewisse Person. Wie in Römer 7 zum Beispiel, ab Vers 14 besonders, ich bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Da meint er kaum ich als Paulus, als Christ, sondern eben der Menschen Adam grundsätzlich. Also ist es hier auch eine Stilform. Und Paulus sagt dann Vers 15, was ist nun? Ich will beten im Geist, aber auch gleichzeitig mit dem Verstand. Also Paulus will den Verstand nicht ausschalten. Bezieht er sich hier wohl auch primär auf die Situation in Korinth? Frage ist, was heißt, der Verstand ist fruchtlos? Wann ist der Verstand fruchtlos? Ich habe vorher gesagt, normalerweise ist das Reden eine Frucht des Denkens. Im Griechischen heißt Rede Logos und Logos heißt auch Vernunft. Und Lego heißt, ich rede. Das heißt, ich denke zuerst, sammle meine Gedanken und bringe das zum Ausdruck. Aber was in Korinth geschah, das verlief anders. Da hat der Verstand nicht überlegt, was ich jetzt sage. Dann wurde einfach irgendwas geäußert. Niemand verstand. Das ist, was Paulus meint. Mein Verstand ist dabei fruchtlos. Und dann ist wieder ganz genau der gleiche Aufbau wie nachher Vers 26, 27. Was ist nun 26? Wie soll es sein? Was ist nun Vers 15? Ich will im Geist beten, so verstehe ich das. Ich hoffe, ich verstehe Paulus richtig. Und er sagt, ich will aber gleichzeitig auch den Verstand nicht ausschalten. Denn wenn ich bei euch bin, dann rede ich vernünftig. So dass ich weiß, was ich rede und ihr wisst, was ich rede. Damit das verstanden wird. Vers 16. Denn wenn du mit dem Geist preist, jetzt kommt Paulus vom Ich zum Du. Ist übrigens auch typisch. Römer 8, Vers 2 kommt er auch vom Römer 7, Ich zum Du. Sagt er, wenn du mit dem Geist preist. So soll, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, also das Preisen ist gleich mit der Danksagung Gottes, er weiß ja nicht, was du sagst. Wer ist ein Unkundiger? Griechisch Idiotes, das ist kein Idiot. Hä? Nein, ein Idiotes ist im Griechentum kein Idiot, sondern einfach ein Nichtgelehrter, ein Nichtphilosoph. Die Jünger Jesu, Petrus und Johannes, werden auch als Idiotes bezeichnet, als Ungelehrte von den rabbinischen Juden, weil sie keine rabbinische Ausbildung gemacht hatten. Nur bei Jesus waren sie in der Ausbildung, nicht weniger. Also ist ein Unkundiger, nicht ein Fachmann. Kein Fachmann, können wir sagen. Kein Spezialist. Ist ja heute wichtig, ja, dass wir Fachmänner sind und Fachfrauen. Aber das hier also gemeint, kein Fachmann. Also einer, der diese Sprache nicht versteht. Und nachher sagt Paulus, wenn ein Unkundiger und ein Ungläubiger hereinkommt. Der Unkundige ist also der Nichtchrist in diesem Fall, der in die Versammlung kommt. Und ich hoffe ja sehr, dass immer wieder auch Ungläubige kommen. Was geschieht dann? Paulus sagt, nun, also ob hier der Ungläubige ist oder nicht gemeint, das spielt keine so entscheidende Rolle. Nachher geht es um den Ungläubigen, aber hier wohl noch weniger. Nur, ist jemand gemeint, der diese Sprache nicht spricht? Wenn jetzt jemand von euch Russisch betet, sagt Paulus, ich kann nicht Amen sagen. Was heißt Amen? Amen heißt griechisch, Hebräisch besser gesagt, ist von Aman abgeleitet, heißt fest sein. Das ist fest. Und ein Amen hat man gesagt, wenn jemand Schwur ausgesprochen hat, hat der andere Amen gesagt. Das ist auch mein Schwur, heißt es. Das heißt, wenn Peter betet oder Viktor, wer auch immer, und ich sage Amen, heißt, dein Gebet ist mein Gebet. Aber wie kann ich Amen sagen, wenn ich gar nicht weiß, was du gebetet hast? Kann nicht. Weiß ja gar nicht, wofür ich Amen sage. Keine Ahnung. Ich hoffe ja, dass du richtig gebetet hast. Also das ist der Hintergrund, warum Paulus sagt, er kann ja gar nicht Amen sagen, weil er nicht weiß, was du sagst. Denn du sagst wohl gut Dank, hoffentlich, aber der andere wird nicht erbaut. Er versteht nicht. Vers 18. Ich aber danke Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Und was meint Paulus damit? Mehr sagt er nicht, als was da steht. Nicht weniger und nicht mehr. Es werden viele Schlussfolgerungen gezogen. Ja, Paulus hat auch in Zungen gebetet, sagt er nicht. Er sagt auch nicht, ob das überirdische Sprachen sind oder übernatürliche oder nicht. Ob er sie gelernt hat oder ob sie ihm als Geistesgabe plötzlich gegeben wurden, sagt er auch nicht, sagt er alles nicht. Leider nicht für uns. Also es wäre problematisch, jetzt zu viel daraus abzuleiten. Paulus sprach sicher Griechisch, Hebräisch, Aramäisch, wohl andere Sprachen. Aber mehr können wir nicht sagen. Nun. Ja. Sag mal, wenn jetzt ein Missionar von Gott die Sprache geschenkt bekommt, um in einer anderen Sprache das Evangelium zu verkündigen. Wunderbar. Aber er muss nicht geistlicher sein als eine andere Person, die in die Mission geht und mühsam diese Sprachen erlernen muss. Meistens ist das leider das Letzte der Fall, dass Missionare, also leider sage ich aus unserer Sicht, wir hätten es ja lieber auch einfach geschenkt bekommen. Es wäre uns allen lieber. Aber nein, Gott sieht das anders offenbar. Auch mit den anderen Gaben ist nicht einfach so, man hat die Gabe zu musizieren und man kann es. Man hat die Gabe zu singen und man kann es. Man muss üben. Man muss Klavierstunden nehmen. Man kommt an die STA Basel und besucht ein Seminar. Wie soll ich die Predigt aufbauen, ausarbeiten? Wie soll ich eine Predigt halten und so weiter? Gaben haben heißt nicht, dass man nichts dafür tun muss. Anleiten. Also, nochmals, Paulus sagt nicht mehr und nicht weniger, als dass er in verschiedenen Sprachen spricht und dafür Gott dankt. Aber sagt weder, dass er in Sprachen betet, noch dass es überirdische sind oder übernatürliche. Ich weiß es nicht. Ist auch gar nicht so entscheidend, denke ich, für uns schlussendlich. Wenn wir wissen, was Paulus will, was sein Anliegen ist, dass wir reden sollen, so wie man es versteht, damit man erbaut werden kann. Gehen wir also weiter. Unser alter Professor hat früher gesagt, wenn Sie was nicht verstehen, lesen Sie weiter. Also machen wir das auch so. Vers 19. Denn ich danke Gott, also das hatten wir schon, Vers 19 dann, aber in der Gemeinde von Korinth, ergänze ich, will ich lieber 5 Worte mit dem Verstand, und das heißt verständlich reden, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in einer Sprache. Für den anderen gibt es im Griechischen 2 Wörter, die Paulus hier beide verwendet. Vorher sagt, der andere versteht nicht, der Unkundige. Und da ist der Andersartige gemeint. Hier steht ein anderes Wort, das heißt einfach den Weiten an Zahl, der gleich ist wie ich. Das heißt, der diese Sprache versteht. Der soll unterwiesen werden, der meine griechische Sprache versteht, oder heute Deutsch hoffentlich, und da ist so. Ja, der Ausdruck 5 Worte war eine gebräuchliche Wendung damals für ein paar Worte. ja, die drei berühmten Worte: Ich liebe dich, hören unsere Frauen nicht oft genug. Und sie können Wunder wirken. Ein paar. Sind nur ein paar, drei. Nicht mal fünf. Und das fällt uns so schwer, das immer wieder zu sagen. Wir haben es ja bei der Hochzeit gesagt. 10.000 dagegen, das war damals die größte Zahl, die man kannte. Sonst hieß es 10.000 mal 1.000 oder so. Sagt Paulus, ein paar vernünftige, verständliche Wörter sind viel wichtiger, sagen viel mehr aus als 10.000 unendlich viele, die man nicht versteht, weil sie erbauen. Dann wird Paulus sehr deutlich, Vers 20. Brüder, Geschwister, seid nicht Kinder am Verstand, heißt wörtlich an der Gesinnung, ein Wort, das sonst bei Paulus im Neuen Testament nicht mehr vorkommt wie hier, im Denken, in der Gesinnung, seid nicht Kinder, sondern seid in Bezug auf die Bosheit Unmündige, aber im Denken seid erwachsen. Vollkommen heißt erwachsen sein. Im Griechentum war der Vollkommene, der nicht mehr mündig ist, der unmündig ist. Entschuldigung, der mündig ist, nicht mehr unmündig ist. Ja, also zuerst, nicht hoffentlich zuerst erst mündig, dann unmündig, ja, sondern umgekehrt. Also der Vollkommene ist der Erwachsene. So was Paulus sagt in Epheser 4, 13, 14. Paulus sagt, das Ziel ist, dass alle hingelangen zur Einheit der Erkenntnis und des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zum vollkommenen Mann heranreifen und nicht von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen werden. Paulus hat in Kapitel 13, ab Vers 11 gesagt, als ich ein Kind war, überlegte ich wie ein Kind, dachte ich wie ein Kind, redete ich wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich oder kindisch war. Das ist eine Anspielung an die Situation in Korinth, meine ich. Das heißt, ihr Sprachenreden ist nicht ein Ausdruck besonderer Geistlichkeit, sondern eigentlich vielmehr einer Kindlichkeit oder vielleicht kann man auch sagen, dass sie noch kindisch sind, wie sie sich verhalten, im Denken, im Überlegen und im Reden. Denken und Reden hängt eben doch auch hier zusammen. Seid nicht Unmündige im Denken, aber im Böses tun. Ihre Art, egoistisch zu leben, meint Paulus damit. Das hing damit zusammen. Vers 21. Es steht im Gesetz geschrieben. Wo steht das? Im Gesetz? Im Jesaja 28, 11. Man muss verstehen, das Wort Gesetz, hebräisch Torah, heißt Unterweisung, bezieht sich oft auf die Mosesbücher, dann aber auch die ganze Offenbarung Gottes in der Bibel. Unterweisung, hebräisch Torah. Das heißt, also hier ist die ganze Bibel gemeint. In der Bibel, kann man sagen, im Alten Testament steht geschrieben. Also Jesaja 28, Vers 11. Ich will durch Leute mit fremder Sprache und durch Lippen Fremder zu diesem Volk reden und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Worum geht's? Es geht um das Nordreich, Israel. Es geht um Ephraim, der führende Stamm im Nordreich. Das war vor der assyrischen Gefangenschaft. Gott kündigt Gericht an über das Nordreich. Wer sind diese Leute mit fremder Sprache? Sind die Assyrer. Wenn Gott zu Israel spricht in fremder Sprache, dass sie nicht verstehen, dann tut er es, weil sie nicht verstehen wollen. Sonst spricht Gott so, dass sie verstehen. Und Gott sagt dort, ich werde zu ihnen reden, Zavlazav, Zavlazav, Kavlakav, Kavlakav. Was das genau bedeutet, weiß niemand so richtig. Wahrscheinlich ist es ein Nachahmen der assyrischen Sprache, durch die Gott das Gericht über Israel bringen wird. Und dann heißt Vers 13, und sie werden hingehen und rücklings umfallen. Wenn man auf den Rücken fällt in der Bibel, ist das immer ein Zeichen des Gerichts. Sonst fällt man auf das Angesicht vor Gott. Hier ist, sie werden hingehen und rücklings umfallen. Paulus sagt, versteht, was das Sprachenreden heißt. Das heißt Gericht. Worüber? Paulus erklärt weiter, also weiterlesen. Vers 23. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt, übrigens der Ausdruck erscheint noch einmal im Neuen Testament, nämlich im Römer 16, wo Paulus sagt, die ganze Gemeinde im Haus des Gaius lässt euch grüßen. Und Paulus schreibt im Römerbrief höchstwahrscheinlich von Korinth aus. Das heißt, in Korinth war die ganze Gemeinde der Korinther an einem Ort zusammen im Haus des Gaius. Wie viel das waren, vielleicht 50 Leute, wissen wir nicht genau. Sagt, wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in fremdartigen Sprachen reden und es kommen Unkundige, Idiotes, nicht Fachleute und Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid. Ich habe noch Vers 22 übersprungen, muss ich unbedingt noch nachholen. Daher sind die Sprachen ein Zeichen, nicht den Glaubenden, sondern den Ungläubigen. Das prophetische Reden aber nicht den Ungläubigen, sondern den Glaubenden. Wir sagen ja gut, also wenn wir hier als Gemeinde zusammen sind, alle sind Gläubige, reden wir prophetisch, dass alle verstehen. Wenn aber ein Ungläubiger kommt, reden wir in Zungen und das ist ein Zeichen. Und Paulus sagt, ja, aber der Ungläubige wird doch sagen dann nachher, ihr seid alle von Sinnen. Ihr spinnt. Ihr seid in Trance. Verzückung. Er würde meinen, er sei in einem Mysterienkult, Geheimkult gelandet. In einem heidnischen. Was meint Paulus denn? Ist ein Zeichen. Den Ungläubigen, die nicht glauben wollen. Und in diesem Kontext sind es primär die Juden. Das Sprachenreden als Zeichen für die Juden, die nicht an Jesus glauben. Ich meine, dass das Sprachenreden im Neuen Testament zwei Bedeutungen hat für die Juden. Einerseits ein Zeichen des Gerichts, weil sie Messias verwerfen, und zweitens ein Zeichen für die glaubenden Juden, dass Gott das Evangelium auch in den Heiden, in ihren Sprachen verkündigen lässt, was am Pfingsten geschah. Das heißt, was durch den Turmbau zu Babel verursacht wurde, wird hier zumindest zeichenhaft überwunden in der Gemeinde Jesu. Die Zerstreuung wird zeichenhaft überwunden. Gott lässt das Evangelium in verschiedenen Sprachen verkündigen. Und damit zeigt er auch die Einheit, bringt er die Einheit des Leibes der Gemeinde zum Ausdruck, zwischen Juden und Nichtjuden. Und das geschah dort, das Evangelium wurde in anderen Sprachen verkündigt. Also Sprachenreden als Zeichen des Gerichts über die Juden, und als Ausdruck für die gläubigen Juden, für die ungläubigen Juden, das Erste, die nicht glauben wollten. Und das Zweite als Zeichen des Heils für die Nationen, für die Heiden, das Zeichen für die gläubigen Juden. Und nur durch klare Verkündigung kann Gemeinde Jesu gebaut werden. Auch nur durch klare Verkündigung werden Menschen zum Glauben finden. Das ist damit auch gesagt. In Römer 10, ab Vers 14 schreibt Paulus, der Glaube kommt wörtlich aus dem Hören. Das Hören aber aus dem Wort Gottes. Dem Wort Christi, glaube ich, heißt dort. Also Glaube kommt aus dem Hören des Evangeliums, aus der Verkündigung und die Verkündigung, das Hören aus dem Wort Gottes. Der Glaube ist fundiert im Wort. Und doch Petrus sagt, ihr seid wiedergeboren worden, 1. Petrus 1,23, durch den unvergänglichen Samen des Wort Gottes. Natürlich nicht unabhängig von Jesus, durch die Auferstehung heißen 1,3 im 1. Petrus. Wiedergeboren durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Also, wenn aber alle prophetisch reden, klar verkündigen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er doch auf sein Angesicht fallen, überführt werden, von allen beurteilt werden. Der Verborgene seines Herzens wird offenbar und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Wie soll man sich vorstellen, da kommt ein Ungläubiger und sagt, hey Sie haben diese Sünde begangen, ne? Und er wird sagen, ja, Gott sei Dank, ich möchte Christ werden, ne? Vielleicht würde er sich hier furchtbar ärgern und rausgehen, ne? Da ist so eine Frechheit, ne? Mich vor der Gemeinde bloßzustellen. Was sagt Jesus? Jesus sagt, es kommt der Geist der Wahrheit. Johannes 16,8 sagt er, und der wird die Welt überführen von ihren Sünden. Und im 2. Timotheus 3,16 schreibt Paulus, jede Schrift ist Gott gehaucht, Geist gehaucht. Und dient zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung. Die Bibel überführt von den Sünden. Auch in Jeremia 23 lesen wir, wenn jemand Visionen, Träume habe, dann soll er Visionen, Träume verkündigen. Wer aber mein Wort hat, spricht der Herr, der verkündige mein Wort. Ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Was sollen wir verkündigen? Gottes Wort, nicht unsere Visionen, nicht unsere Träume. Gottes Wort hat die Kraft, Menschen zu verändern, wenn sie zu Jesus führt. Natürlich nicht unabhängig von Jesus. Jesus, das Wort Gottes, das ins Fleisch gekommen ist, er allein kann Menschen verändern. Was sagt Paulus? Ich möchte nur noch ganz kurz den folgenden Abschnitt ansprechen. Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Sprache, eine Übersetzung und so weiter. Stimmt das? Haben alle die Gabe der Sprachenreds? Nein. Haben wir am Schluss von Kapitel 12 gehört. Nun, viele haben Probleme mit diesem Text. Paulus sagt, wenn, und er beschreibt einen Zustand in der Gemeinde. So ist es. Aber jeder Einzelne heißt bei Paulus nicht unbedingt 100% alle. Und er sagt nicht, jeder hat alles, Psalm und, sondern der eine hat das, der andere hat das, der andere hat das. Die Betonung liegt hier vielmehr auf dem letzten Satz. Alles soll geschehen zur Erbauung. Dazu gehört die Liebe. Alles soll geschehen zur Erbauung. Und damit möchte ich schließen, wenn wir den Satz nicht vergessen, dann haben wir das sich Wichtigste behalten. Was geschieht in der Gemeinde, soll geschehen zur Erbauung von allen. Gott schenke uns das, dass wir das immer mehr auch umsetzen können. Darf ich beten mit euch? Vater im Himmel, dein Wort ist so reich, so vielfältig und so tief. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir diese Fülle haben in deinem Wort. Herr, ist uns ein Anliegen, dass wir auch geistlich leben, geistlich geprägt sind, dass Jesus Christus unser Herr ist, durch das Wirken des Heiligen Geistes, dass er uns als Gemeinde erbaut und dass wir auch einen Teil dazu beitragen können, dass die Gemeinde erbaut wird. Vater, ich danke dir für diese Gemeinde und ich danke dir für deine Gegenwart durch deinen Heiligen Geist und bitte dich, dass wir wachsen zu dir hin, der du das Haupt bist. Wir alle zu dir hin wachsen. Schenke Demut, schenke Liebe, schenke Einheit. Und lass uns auch in der Kenntnis wachsen. Amen.
So, dann bleibt mir nur noch die Einladung für morgen. Morgen ist Sonntag, Pfingstsonntag. Wir laden euch alle ganz herzlich ein zum Gottesdienst. Jakob Diesen wird uns mit dem Wort dienen. Wir werden auch gemeinsam Abendmahl feiern. Die Kollekte, die heute und morgen eingelegt wird, die geht an die STH Basel. Wer das unterstützen möchte, gerne. Und ansonsten Gott befohlen. Gottes Segen euch. Bis morgen.